Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, heute hier zu sein und das Wort mit euch zu betrachten. Und ich möchte heute über ein etwas ungewöhnliches Thema sprechen. Und zwar möchte ich heute über Zerbruch sprechen. Zerbruch von was? Es ist ein schöner Zerbruch. Von deinem Selbst, von deinem Eigenleben, von deinem Ich. Damit etwas Besseres hervorkommen kann, nämlich sein Leben. Ist das nicht gut, wenn etwas zerbricht, dass sein Leben hervorkommt? Mein Thema heute, was ich genannt habe, ist: Herr, zerbrich mein Selbst, Klammer auf, mein Eigenleben, mein Ich. Damit dein Leben durch mich hervorkommen kann. Weißt du, dass dein Ich manchmal dir im Wege steht? Also nicht dir, sondern dem Herrn. Es muss etwas zerbrechen, damit man an den Kern kommt. Wenn du eine Nussschale hast und du willst den Kern haben, dann musst du die Nussschale knacken und dann kommst du an den Kern. Da gibt es so ein schönes Beispiel auch von dem Weizenkorn. Das schauen wir uns später gleich an. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und es muss aufbrechen, damit Leben hervorkommt. Es muss, sonst gibt es kein Leben. Und ich möchte heute mal über die Schale des Menschen sprechen. Über das Selbst, welches unbedingt geknackt werden muss. Damit echtes Leben, sein Leben hervorkommt. Seid ihr dabei? Aber Karin, Zerbrochenes, das ist doch eigentlich unpopulär. Was redest du? Zerbrochenes. In unseren Augen ist Zerbrochenes wertlos, oder? Wenn eine schöne Schale kaputt geht oder dieses Glas, was machen wir? Die Sabine kommt und holt einen Kehrbesen und schmeißt es in den Müll. Ja klar, machen wir alle. Zerbrochenes ist nicht wertvoll. In der japanischen Kunst, da gibt es so einen Namen, ich habe den vergessen, egal. Genau, Kintsuhu. Naja, in der japanischen Kunst ist es so, dass wenn etwas zerbricht, zum Beispiel so ein schöner Tontopf, jetzt kannst du das nächste Bild, ja, hey, super. Und dann diese Schale, die zerbricht, dann nimmst du jedes Scherblein, tust es zusammenfügen und dann wird Gold in die Ritzen reingemacht. So richtig schön. Und wisst ihr was? Das Ding hat den 10-fachen Wert. Krass, oder? Zerbrochenes ist wertvoll. Weißt du, dass Zerbrochenes in Gottes Augen wertvoll ist? Wir sind Menschen wie zerbrochene Gefäße. Und das Gold in deinen Ritzen deines Lebens ist das Werk Gottes in deinem Leben. Zerbrochenes ist absolut hoch im Kurs bei Gott. Freu dich. Und wisst ihr was? Zerbrochenes hat einen Zwilling. Der heißt Demut. Demut ist in der heutigen Gesellschaft absolut unpopulär. Heute ist wichtig, je stärker, je intelligenter, je kraftvoller du bist und je klüger du bist, desto erfolgreicher bist du, stimmt's? Bei Gott ist es genau umgekehrt. Das heißt, heute zählt Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstverherrlichung und wir leben in einer Welt der Selbstdarstellung. Schau mal die Social Medien an. Wahnsinn. Jeder postet sich von seiner besten Seite. Die Schale wird schön äußerlich geputzt. Aber was ist in dem Kern? Ihr Lieben, Zerbrochenes ist heute unser Thema. Und Zerbrochenes ist absolut wertvoll. In Gottes Augen. Warum? Weil durch etwas Zerbrochenes, durch eine Schale, wenn es aufgeknackt ist, was kommt durch? Licht oder Leben. Wenn die Schale aber zu ist, ja, da passiert nichts. Das Wort Gottes sagt, ich wohne, Jesaja 57, 15, ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben dem, der zerbrochenen Herzens ist. Ihr Lieben, wenn du in so einem Zustand dich gerade befindest, Gott wohnt bei dir. Er ist dir ganz nah. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und noch etwas. Das Zerbrochene, das Törichte, das Schwache, das Verachtete hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist Gottes Sicht. Warum ist Zerbrochenes so attraktiv für Gott? Warum? Zerbrochenes bringt Leben hervor. Und Jesus ist hier unser größtes Vorbild. Er, sein Leib, ist für uns gebrochen. Jesus, der Gott ist, der kam als Mensch auf diese Welt. Er erniedrigte, er entäußerte sich. Und er war, so steht es im Psalm 22, wie ein Wurm, verachtet, verspottet, zerschlagen. Er kam ans Kreuz für dich und für mich. Und alle dachten, boah, was ist das für ein entstellter, armseliger Mensch. Und was der Feind als Sieg ansah, war in Wirklichkeit die größte Niederlage des Feindes. Weil er hat der Schlange den Kopf zertreten. Und in 1. Korinther 2, 8 steht, von den Herrschern dieser Welt hat es keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, niemals ans Kreuz geschlagen. Krass. Jesus wusste, wenn er sein Leben für uns bricht, das Leben hervorkommt. Die Bibel spricht von einem Geheimnis. Tod, aus Tod entsteht Leben. Römer 6 ist ein Kapitel, da steht es ganz, ganz, ganz viel darin. Das kann ich jetzt nicht aufmachen. Auf jeden Fall, in diesem Zerbruch am Kreuz liegt die größte Kraft verborgen. Die Bedeutung des Zerbruchs, warum ist es notwendig? Und ich möchte mal mit euch so ein kleines Weizenkorn anschauen. Ich habe hier hinten eins, aber wir haben jetzt noch ein Bild, damit ihr das besser seht. Hier ist ein Weizenkorn. Und die Natur hat auch ihre Weise des Zerbruchs. Und dieses Weizenkorn hat eine harte Schale. Wenn ihr das anfasst, fass mal an. Ist die hart oder weich? Sagt mal. Hart, ne? Genau. Kommst du an den Kern dran? Kommt, wenn du drückst und machst. Geht nicht, ne? Das heißt, sie ist absolut hart. Du kommst nicht dran. Aber das Leben befindet sich hier in diesem Korn. Und es gibt eine wunderschöne Bibelstelle, Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, Jesus sagt hier etwas ganz Besonderes. Pass auf, wahrlich, wahrlich. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, Klammer auf, zerbricht, dann bleibt es allein. Und wenn es aber stirbt, Klammer auf, zerbricht, dann bringt es viel Frucht. Das heißt also, ich kann jetzt das Weizenkorn nehmen, hier in meiner Hand, und ich kann sagen, ich mache das jetzt mal schön sauber. Und dann tue ich es auf den Porzellanteller legen, dann tue ich noch Licht drauf scheinen lassen, spiele vielleicht eine schöne Musik ab und bete noch, brich auf, brich auf, brich auf. Und was passiert? Das ist zu früh. Zurück. Was passiert? Gar nichts mit diesem Weizenkorn. Nichts, null. Was muss passieren, damit das Weizenkorn Frucht bringt? Bitte? Ja. Feuchtigkeit? Wo? Es muss wohin fallen? In die Erde. Und das Weizenkorn sagt, hey, Mann, ich will hier nicht in die Erde rein. Hol mich hier raus, da ist dunkel, da ist dreckig, da ist feucht, da ist kalt. Ich mag das nicht. Sagt bestimmt das Weizenkorn. Aber der Bauer, der sagt, liebes Weizenkorn, ich kann dir eins sagen. Ich weiß, was für dich gut ist. Du musst in die Erde. Du musst da rein, wo es dunkel ist. Du musst da rein, wo es eklig ist, wo es feucht, wo es dreckig ist. Weil dann in dieser Erde wirst du aufplatzen. Und dann kommt mein Leben durch. Und dann kommt ganz viel Weizen hervor. Willst du das? Ja, sagt das Weizenkorn. Aber natürlich. Wisst ihr, wenn das Korn nicht zerbrochen wird, kann der Weizen nicht wachsen. Es kommt nichts hervor, kein Leben. Es geht also nicht darum bei diesem Weizenkorn, ob Leben im Korn ist, sondern ob die äußere Schale zerbrochen wird und Leben freigesetzt werden kann. Darum geht es. Was für ein starkes geistliches Bild für uns als Gläubige oder auch Ungläubige. Wie auch immer. Das heißt, diese Schale muss zerbrechen, damit sein Leben freigesetzt werden kann. In Johannes 12, Vers 25, das ist der darauffolgende Vers mit dem Weizenkorn, was in die Erde fallen muss. Und jetzt sagt Jesus, wer aber an seinem Leben, wir machen Klammer auf, seelischem Eigenleben selbst ich festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, Klammer auf, es stirbt, es zerbricht, der wird es für die Ewigkeit gewinnen. Also das bedeutet, hier ist eine Botschaft für uns. Wer sein Eigenleben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Eigenleben um meinetwillen verliert, wird es finden, sagt auch Matthäus. Da ist was dran, oder? Sag mal, ist es nicht schöner, unser eigenes Leben zu verlieren und dass sein Leben hin und durch uns hervorkommt? Also ich greife lieber in seine Tasche als in meine. Da ist mehr drin, oder? Da ist mehr drin, definitiv. Das heißt also, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sein Selbst. Warum sagt er das? Das werden wir im Laufe jetzt der nächsten Minuten nochmal eröffnen. Aber stell dir mal vor, du bist dieses Weizenkorn. Das bist du. Und ich glaube, wir haben alle eine Schale des Selbst und des Ichs. Alle. Und Jesus sagt hier, nicht nur das Weizenkorn, sondern auch du musst in die Erde fallen oder deine Schale zerbrochen werden, damit mein Leben durch dich hervorkommen kann. Aber wie ist es? Wir halten ja an unserem Eigenleben fest. Und es steht geschrieben in 1. Korinther 6, aber weißt du was, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass ihr euch nicht mehr selbst gehört? Das ist eine krasse Stelle, darüber müsst ihr mal nachdenken. Dass wir uns nicht mehr selbst gehören? Was bedeutet dieses seelische Eigenleben? Was ist das? Was ist die Schale? Was heißt das konkret? Ich gehöre mir. Mein Leben gehört mir. Das ist die Schale der Selbstbestimmtheit. Das ist die Schale des Selbstwünsche, deine Ideen, deine Wünsche, dein Willen. Alles, was du möchtest, das liegt da drin. Das ist das eine. Aber die Schale bedeutet auch, deine eigene Kraft einsetzen, deinen eigenen Verstand, deine eigene Intelligenz. Das ist auch eine Schale. Es kann auch eine Schale sein, deine eigene Ablehnung, deine eigene Minderwertigkeit und was auch immer. Die Schale hat unterschiedliche Facetten. Und wisst ihr, wir leben unser Leben eigentlich doch relativ selbstständig, oder? Wenn du morgens aufstehst, auch ich gehe heute zur Arbeit, dann mache ich das, dann gehe ich zum Sport, dann mache ich das und dann gucke ich mal, ob ich sonntags noch in die Gemeinde gehe, aber das mache ich nur, wenn ich Lust habe. Mal gucken, wie es mir geht. Und wenn ich dann auch helfen will, nee, das ist ein bisschen viel, das ist jetzt, ja, ich bestimme über mein Leben, stimmt das? Aber was will Gott? Er will vielleicht von uns etwas ganz, ganz anderes. Und er will permanent zu dir sprechen und dir sagen, hey, ich will. Es kommt nicht durch. Und was ist in dem Vordergrund? Du siehst in diesem Menschen das Ich, mir, meiner selbst. Das ist im Vordergrund. Und das blockiert das Leben von Gott. Weil das, was er für uns machen möchte, kann nicht hervorkommen. Mir geht es so, ihr Lieben. Ich höre manchmal nicht die Stimme, ich höre sie. Aber ich übergehe sie und sage, nee, jetzt will ich nicht, ich bin müde. Ja, dann lebe ich aus meiner Kraft, aus meinem Willen. Das bedeutet, der Zerbruch deiner Schale, dieser Schale, dass du nicht dein Vertrauen in dich selbst setzt. Zu wissen, wenn es mein Wille ist, meine Wünsche, ist es nicht gut, weil ich greife in meine Tasche. Aber Gott weiß es doch besser, was für uns gut ist. Das heißt, der Zerbruch dieser Schale ist das Tor zum Leben. Damit sein Leben hervorkommen kann. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben in Fülle zu geben. Welches Leben? Sein Leben. Aber dieses Leben ist oft in unserem Inneren eingeschlossen. Es kann nicht hervortreten. Und wisst ihr, wenn dieses Eigenleben abgestorben ist von einem Menschen, seid ihr schon mal einem Menschen gegenüber gestanden, der zerbrochen ist, der keinen eigenen Willen mehr hat, der sagt, oh, ich will nicht mein eigenes Ding machen, weil ich weiß, es bringt nichts. Es sieht erstmal einfach aus, aber es bringt mir nichts. Es ist so schön. Es gibt nichts Schöneres, als so einen Menschen zu haben. Und wer der in dein Leben spricht, dann geht es in dein Herz. Weil das ist geistlich. Nächstes Bild. Oh. Das. Also, es muss in die Erde fallen, damit daraus Leben kommt. Aber das haben wir jetzt schon. Weiter geht's. Okay, ich habe jetzt mal, möchte das mal so ein bisschen noch bildlich aufzeigen. Schaut euch das mal an. Der äußerste Mensch, also wir bestehen aus Körper, aus Seele und Geist. Das ist der Mensch, okay? Und das Äußere, der Körper, den du hier fühlst, das ist der äußerste Mensch. Und die Seele ist nicht der innere Mensch. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich nenne es jetzt mal der äußere Mensch. Ich wusste jetzt nicht, wie ich es nennen solle. Der mittlere Mensch. Keine Ahnung. Und dann der Geist aber, das ist der innere Mensch. Das ist der Geist, der wohnt mit deinem Geist. Das ist das Zentrum. Das ist der inwendige Mensch. Und hier wohnt Gott. Und die Seele, das, wie gesagt, sie besteht aus Verstand, aus Wille und Gefühle. Ich, mir, meiner selbst. Und der Körper, der dominiert. So, das heißt, hier steht, daher werden wir nicht mutlos, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der innere wird Tag für Tag erneuert. Das ist das Ziel. Der innere Mensch in uns, der Geist, muss gestärkt werden. Er muss hervortreten. Er muss diese äußere Schale durchknacken, weil das wichtig ist. Aber wir sind uns oft dieses Körpers und der Seele bewusst. Stimmt das? Weil das sehen wir. Wir fühlen unser Herzschmerz. Wir fühlen unsere Minderwertigkeit, Ablehnung. Und dann glauben wir dem. Und dann dominiert hier dein Körper und deine Seele. Und das ist der Chef. Und der Geist ist eingekesselt. Das bedeutet, die Bibel nennt das im Fleisch wandeln. Aber wisst ihr, im Geist wandeln bedeutet wirklich, du schaust nicht auf das Sichtbare. Du schaust nicht, was deine Seele dir vorlügt. Du schaust nicht, was dein Körper dir sagt. Sondern du schaust darauf, was das Wort Gottes sagt. Und was Gott in dir hervorbringen möchte. Was er dir sagen möchte. Das ist die Wahrheit. Und wisst ihr, der Geist ruft permanent, durch meine Wunden bist du geheilt, ruft er dem Körper zu. Und es ist wie so ein Kopfhörer, bäm, und du hörst es nicht. Dein Körper, pff, gar nichts. Mach mal die nächste Schale. Das heißt, wir sind eingekesselt. So sieht es aus. Der Körper, die Seele ist der Chef. Sie regieren. Und der Geist ist eingekesselt. Dass er sich nicht ausdrücken kann. Ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen alle so einen Durchbruch dieser Schale, oder? Weil diese Schale, die muss zerbrochen werden, damit wahres Leben freigesetzt wird. Und wisst ihr was? Das ist der Auftakt einer innerlichen Erweckung. Wusstest du das? Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Erweckungsgeschichten mit früher. Und du siehst immer, dass Menschen zerbrochen wurden. Buße, Demut war der Schlüssel für Erweckung. In Wales zum Beispiel, in England, 1904, eine wahnsinnsgroße Erweckung. Und ertönte es, also ich zitiere jetzt ein Wort, es ertönte ein neues Lied aus diesen vielen, vielen Menschen, die vor Jesus lagen. Aus zerbrochenen und zerschlagenen Herzens, auf den Lippen. Und sie sangen, beuge mich tiefer, noch tiefer zu den Füßen Jesus. Das sieht erstmal aus, oh, die armen Menschen, die weinen alle, die Lieben. Das ist Erweckung. Das ist Erweckung. Krass. Schaut mal, was jetzt in Asbury passiert ist, jetzt die letzten Wochen. Was war der Auslöser? Zerbruch, Buße. Ich brauche dich mehr, ich habe nichts, ich brauche dich. Bitte komm, gib mir mehr, mehr. Und was kommt? Die Kraft Gottes kommt. Wird freigesetzt. Leben kann durchbrechen. Ein Zitat. Innerlich zerbrochen zu sein, ist der Anfang der Erweckung. Es ist schmerzhaft, es ist demütigend, aber es ist der einzige Weg. Zerbruch bedeutet nicht, deinen Körper zu kasteien. Und irgendwo dich unter die Decke verkriechen und sagen, oh, ich armer Mensch und ich bin so schwach und ich habe gar nichts mehr. Und ich weine noch und depressiv. Das will ich nicht damit sagen. Sondern das bedeutet, deine Stärke zu verleugnen. Dein Willen zu verleugnen. Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Denn ohne ihn kann ich nichts tun. Und jetzt kommt's. Aber mit ihm kann ich alles. Das heißt, ein Zerbruch ist nicht, dass du irgendwo da leblos in der Ecke sitzt, sondern es ist eine Stärke, eine Wahnsinnsstärke. Denn es steht geschrieben, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Alles. Und jetzt kann wahre Stärke hervorkommen, wenn der Körper, die Seele Platz macht und der Geist durchbrechen kann. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt nichts Schöneres als zerbrochene und demütige Menschen. Das ist wie, als würdest du ein Blütenblatt nehmen und du zerreibst es und dann der Duft kommt hervor. Wie sieht der Zerbruch eigentlich wirklich aus? Und ich habe jetzt mal einen Mann oder zwei herausgenommen aus der Bibel, und zwar Jakob. Nein, Josef. Josef. Josef ist ein Mensch, der zerbrochen wurde. Josef ist der jüngste von Jakob, also der jüngste von den Söhnen, von den 12 Söhnen Jakob, der Patriarch Jakob. Josef ist der jüngste. Und er war, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt. Und der Vater hat ihm so einen schönen Mantel genäht und er war richtig stolz. Und er stolzierte dann mit seinem schönen Mantel darum. Und dann hat er noch so zwei Träume gehabt. Das eine war die Ehre, die steht und alle beugen sich vor ihm. Oder Sonne, Mond und Himmel beugen sich vor ihm. Und wisst ihr was? Dieser kleine Josef, der ging dann hin zu seinen Brüdern und sagte, guck mal, was für einen tollen Mantel ich habe. Wow. Und wisst ihr was? Ich will euch was erzählen. Weil ihr werdet euch alle vor mir beugen. Ich habe zwei Träume gehabt. Poch, und ich bin der Große. Wie können die an? Was war die Reaktion der anderen? Oh, wie gräuslich. Und was passierte? Sie waren richtig eifersüchtig, neidisch, wie auch immer. Um es kurz zu machen, ich habe nicht so viel Zeit. Josef wurde in eine Zisterne reingeworfen. Sie wollten den lebendig begraben. Wahnsinn von den Brüdern. Dann haben sie gedacht, okay, das können wir nicht machen. Verkaufen wir ihn als Sklave. Es war noch schlimmer. Als Sklave in der damaligen Zeit, Wahnsinn. Ein junger Mensch, der das größte Erbe hat, der geliebt war von seinem Vater, wurde von seinen Brüdern ermordet. Also fast. Was ist das für ein Wahnsinn? Und jetzt lebt er als Sklave 10 Jahre unter Potiphar. Und wisst ihr was? Es wurde noch schlimmer. Was passierte dann? Da kam so eine Frau, seine Frau, die wollte ihn verführen. Und Josef sagte, nix da. Und dann hat die Frau ihm gesagt, so, du hast mich verführt, nicht ich. Sie hat es umgedreht und was ist passiert? Der Potiphar hat gesagt, was, du lässt meine Frau in Ruhe. Er hat ja gar nichts gemacht. Und dann kam er ins Gefängnis, 2 Jahre lang, in ein dunkles Loch. Ich glaube, das muss das Schlimmste gewesen sein, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aus diesem schönen Elternhaus da rein. Und Josef hätte sagen können, meine Brüder, wie können Sie das? Ich werde Rache machen, ich werde das vergelten, ich werde wirklich Ihnen den Kopf abschlagen. Und Gott, warum? Du hast mich verlassen. Was machte er? Er reifte. Da drin. Wisst ihr warum? Das sieht man dann, als er rauskam. Ganz kurz, der Pharao hat ihn rausgeholt. Er hat ihm die Träume gedeutet. Der Josef hat einen Traum von Pharao gedeutet. Und dann hat er ihn zu seiner rechten Hand gesetzt. Und dann war er der größte Wirtschaftsminister. Weil es hieß nämlich, 7 fette Jahre gibt es. Und er hat das ganze Korn weltweit nach Ägypten geschafft. Und die ganze Welt lebte davon. Und dann gibt es 7 Jahre der Dürre. Und das wusste er. Also hat er gewirtschaftet. So, und jetzt kommt der Traum in Erfüllung. Nicht der Traum, die Prophetie. Und die Brüder kamen und sind zu ihm, weil sie verhungert waren fast. Und bettelten und beugten sich vor Josef. Da war der Traum. Da kam in Erfüllung. So, und jetzt sage ich was. Was ist passiert mit diesem Josef? War sein Herz bitter? Was auch immer? Sondern nein. Eine Geschichte, die mich tief bewegt. Die kommen da rein Und er weint vor Liebe. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Wenn dir so etwas passiert, wie er reagiert. Das ist Wahnsinn. Er liebte, er liebte, er liebte. Und dann sagte er noch, nicht ihr habt mich hierher gebracht, wortwörtlich, sondern Gott war's. Ein junger Mann, den Gott zerbrechen musste, damit er brauchbar ist. Paulus, auch so ein hochkarätiger Pharisäer, kannte das Gesetz auswendig. Die Kraft Gottes kam auf ihn, er war stark, er war intelligent, er hatte alles. Die Kraft Gottes kam auf ihn, das Licht, er fiel auf den Boden, puff, und er tat Buße. Und es gab eine massive Veränderung in ihm. Und er sagte, da wo ich schwach bin, da bin ich stark, genau dahin. Und was für eine kostbare Frucht kommt hier hervor. Er sagt, Gott hat uns, seinen Aposteln, den letzten Platz zugewiesen, sagt er in 1. Korinther 4, ab 9. Ich habe nur einige Sätze daraus genommen. Er hat uns den letzten Platz zugewiesen. Uns hält man für Narren, weil wir an Christus glauben. Wir sind schwach, ihr aber seid stark. Ihr werdet bewundert und geehrt, wir werden verachtet. Wenn man uns beleidigt, dann segnen wir. Verfolgt man uns, wehren wir uns nicht dagegen. Und wenn man uns verhöhnt, antworten wir freundlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind für die Menschen wie ein Abschaum, sagt er. Das ist aus diesem stolzen, hochmütigen Menschen geworden. Und er sagt im Vers 16, darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Ups, da wurde es für mich ungemütlich. Ich kann mir das noch nicht vorstellen. Ehrlich, ich kann mir das noch nicht vorstellen. Diese Kraft muss uns Gott schenken, wenn wir verhöhnt werden, wenn wir verspottet werden, wenn uns die Feinde angreifen und dann freundlich zu sein. Puh. Das ist die Frucht. Sind wir bereit zu so einem schmalen Weg? Unsere Wünsche, unsere Willen loszulassen, unser Ich, unser Leben für andere auszugießen? Sind wir bereit dazu? Ihr Lieben, ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in meinen Zerbruch, den ich hatte. Das mache ich jetzt ganz kurz. Und zwar mein größter Zerbruch war, als Jesus in mein Leben kam. Ich war stark. Ich war im Esoterikbereich. Ich konnte alles. Und Jesus kam in mein Leben. Und er hat mein Leben zerbrochen. Er kam rein. Er hat mich rausgerissen aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in sein Leben. Und plötzlich wurde alles anders. Ich wusste, was ist hier? Er hat mir komplett den Boden weggezogen. Und ich lernte, in seiner Abhängigkeit zu sein, bei ihm zu sein. Wenn ich wusste, ich brauche ihn, weißt du, wenn du in einem Esoterikbereich bist, dann tust du dich mit Mächten der Finsternis eins machen. Ich kann dann ein Lied singen. Und ich musste ganz nah an Jesus bleiben, ganz, ganz nah, weil ich wusste, da komme ich nicht gegen an. Und wisst ihr, Gott hat mich da eingesetzt, gerade auch im Heilungs- und Befreiungsdienst. Und der Teufel, der hasste das. Der sagt, boah, wie kann ich die nur vernichten? Er konnte mir Jesus nicht nehmen, aber er hat etwas anderes gemacht. Wir kamen in eine Verführung hinein und das war der zweite Zerbruch. Das war 2010, also 10 Jahre später. Und wir kamen ganz subtil in eine Verführung hinein. Das war nicht, oh, Jesus ist schlecht und du musst jetzt was anderes folgen. Das ist Quatsch, hätte ich nie geglaubt. Sondern es gab eine wunderbare Lehre, so es nannte sich hebräische Wurzelbewegung. Ja, hier bist du auch mit Juden zusammengekommen. Herrliche Lehren, wir haben ganz viel gelernt, das war richtig stark. Wir sind zurück ins Gesetz. Im Geist habt ihr angefangen und im Fleisch wollt ihr es vollenden. Steht im Galater, glaube ich. Und so war das. So raus aus dieser Abhängigkeit in die Unabhängigkeit. Ich krempelte die Ärmel hoch und versuchte, Jesus nachzufolgen durch das Gesetz. Und wisst ihr was? Wenn du versuchst, aus deiner eigenen Kraft Jesus nachzufolgen, hast du keine Chance. Und das, da ist etwas passiert. Meine Kraft, ich konnte nicht mehr. Und dann wurde ich krank. Es war wie eine Art Burnout, die ich hatte. Und hier war alles zerbrochen. Ich habe meine Arbeit nicht verloren, aber ich musste meine Arbeit aufgeben. Die ganze Gruppe ist zerbrochen. Mein Körper konnte nicht mehr. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich habe viele Freunde verloren. Ich habe Gemeinde verloren. Und meine Ehe, das war Wahnsinn. Das ging alles kaputt. Alles durch das. Und ich stand da vor dem Nichts. Aber das hat mir meinen Hintern gerettet. Ja. Und Gott hat wirklich mich da rausgeholt. Ich habe Buße getan, Buße. Sag Gott, wie konnte ich das tun? Und bin wieder zurück in seine Abhängigkeit. Ein wunderbares Zitat von Andrew Murray. So wie das Wasser, sagt er, so wie das Wasser immer zu dem niedrigsten, tiefsten Punkt fließt und ausfüllt, so lässt auch Gott seine Gnade zu uns fließen, sobald wir an einen tiefen Punkt kommen, uns demütigen und erkennen, ohne Jesus kann ich nichts tun. Der Aufstieg bedeutet immer Abstieg. Der Zerbruch bringt Leben hervor. Und wisst ihr was? Dieser Zerbruch ist auch in der Gemeinde und in der Gemeinschaft notwendig. Jemand sagte, ich weiß nicht den Namen, er sagte wortwörtlich, dass viele Gemeinden einem Sack voller Murmeln gleichen. Sie sind alle hart, sie verursachen ein knirschendes Geräusch, wenn sie sich aneinander reiben. Aber wir sollten stattdessen wie ein Sack voller Trauben sein, die zerdrückt werden dürfen, sodass der Saft Gottes zu den anderen fließen kann. Was für eine Wahrheit, wenn wir so leben. Was passiert dann? Das heißt also, das nächste Bild, das ist das Ziel. Der Geist muss dominieren. Der Geist muss an die Herrschaft kommen. Er muss dominieren. Er muss bestimmen. Und der Körper und die Seele, die ordnen sich unter. Und dann wird der innere Mensch stark. Und jetzt können wir diese Bibelstelle verstehen, wie es steht in Epheser 3, 6, 16, dass er euch, also Gott, gibt uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass wir durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Könnt ihr jetzt die Bibelstelle besser verstehen? Diese Bedeutung? Mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Und darum geht es. Und die größte Gefahr für den Teufel ist, wenn der Mensch zerbrochen ist, seine Schale aufgeplatzt ist. Zitat von Martin Luther. Gott schafft aus dem Nichts. Stimmt das? Gott schafft aus dem Nichts. Und deshalb kann Gott aus einem Menschen erst etwas Besonderes schaffen, wenn dieser Mensch zu nichts geworden ist. Interessant, oder? Das bedeutet, meine Gnade, so steht es in 2. Korinther 12, 9. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft besonders an dir. Und darum rühme ich mich meiner Schwachheit, damit seine Kraft durch dich hervorkommen kann. Und darum geht es. Und deswegen ist Zerbruch etwas Schönes, oder? Der Zerbruch deines Selbst ist etwas Schönes. Mach mal das nächste Bild. Lass uns mal durchgehen. Vielleicht findest du dich da wieder. Schau mal. Ich habe nur ein paar Punkte rausgefunden. Das ist nur ein Teil, aber du kannst noch so viel reinnehmen. Der Stolz sagt, ich kann alle guten Taten für Jesus tun. Die Demut sagt, ohne ihn kann ich nichts tun. Der Stolz sagt, ich mir meiner selbst. Die Demut sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Der Stolz, also das Ich, sagt, ich möchte gesehen werden, suche nach Anerkennung. Daran siehst du das. Und die Demut sagt, ich arbeite im Hintergrund, Gott sieht mich. Der Stolz sagt, er tut sich schwer, seine Zeit anderen zu opfern, weil er muss ja ganz viele andere Sachen für sich selbst tun. Und die Demut sagt, ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern für andere. Der Stolz und das Ich will sich immer profilieren, zeigen, was sie Gutes kann oder er. Und die Demut hält sich zurück, ist eher still. Der Stolz ist neidisch und eifersüchtig auf andere. Leute, das ist ein ganz wichtiges Indiz. Wenn du das hast, dann musst du wissen, da muss etwas geknackt werden. Ich finde mich da wieder. Und die Demut sagt, sie freut sich, dass der andere geehrt wird. Der Stolz ist bitter, hartherzig. Er kann kaum sehr schwer vergeben. Und die Demut sagt, ich bin weich, liebevoll und ich vergebe den Menschen. Der Stolz ist immer verletzt, wenn man ihm Unrecht antut. Da siehst du, dass die Körper und der Seele, die sind total verletzt. Und hier die Demut, der Geist, wenn er stark ist, er lässt Unrecht zu und segnet noch die, die ihn fluchen. Der Stolz ist selbstgerecht, schaut auf andere herab und die Demut achtet den anderen höher als sich selbst. Der Stolz vertraut immer auf sein Wissen, auf seine Intelligenz, auf seine Stärke. Und die Demut erkennt, das Törichte und das Schwache hat Gott erwählt. Der Stolz hat Mühe, anderen seine geistliche Not mitzuteilen. Und die Demut, das Zerbrochen, ist bereit, vor anderen offen und transparent die Hosen runterzulassen. Der Stolz gibt Sünde in seinem Leben nur sehr schwer zu. Und die Demut gibt Sünde sofort zu und sucht Vergebung. Der Stolz wartet darauf, dass der andere sich entschuldigt. Die Demut kann sich sofort entschuldigen. Der Stolz ist blind über den Zustand seines Herzens. Und die Demut sagt, Herr, prüfe mein Herz, damit ich nicht gegen dich sündige. Der Stolz ist sauer, verärgert, immer wütend über seinen Feind. Und die Demut kann den Feind lieben. Der Stolz hat Mühe, andere zu lieben, außer natürlich seine Familie. Und die Demut liebt, 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 egal, ob sie geliebt wird. Wo findest du dich wieder? Wisst ihr, wir haben alle eine Schale. Und ich finde mich in ganz, ganz vielen Dingen wieder. Und es gibt Bereiche, wo mein Geist stark ist. Und es gibt Bereiche, wo mein Selbst hervorkommt. Meine Schwäche ist meine Stärke. Also versteht ihr, meine Schwäche ist meine Stärke, meine Ideen, meine Wünsche, mit meinem Verstand etwas umzusetzen. Das ist mein Ding. Aber nicht durch Kraft und Macht, sondern durch meinen Geist. Wo hängst du? Wo bist du? Vielleicht sind es Verletzungen, vielleicht sind es, weiß was ich, Menschenfurcht. Da gehörst alles rein. Wo bist du? Was will der Herr in dir zerbrechen? Welche Schale? Und das Wichtigste darüber ist, dass wir Erkenntnis darüber haben. Dass du weißt, genau wo ist mein Ding. Das ist der erste Schritt. Wenn du heute hier bist und Gott hatte zu dir gesprochen heute und du weißt, dass dein dickes Selbst, dein Selbst noch richtig dick ist und deine Schale, weißt du was? Dann bist du auf einem guten Weg. 75% hast du schon den Sieg. Weil die Erkenntnis ist fast alles. Weil viele erkennen es gar nicht. Viele erkennen überhaupt nicht ihr Selbst. Hartwig Henkel hatte damals gesagt, der sagte, Stolz ist wie Mundgeruch. Du selbst merkst es nicht, aber andere. Und du merkst einen stolzen Menschen, das siehst du. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Eine Entscheidung darüber, wo ist mein Selbst noch im Vordergrund? Und dass du sagst, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und jetzt, Herr, zerbrich mein Selbst, damit dein Leben durch mich hervorbrechen kann. Ich will das nicht mehr. Und wisst ihr, das ist eigentlich täglich eine Entscheidung. Es ist nicht einmal, sondern täglich, dass du rausgehst, morgens aufstehst und sagst, Jesus, ich kann das heute nicht. Ich weiß, ich brauche das. Und es soll nicht meine Wille geschehen, sondern dein. Was möchtest du heute durch mich tun? Das soll täglich eine Entscheidung sein. Dass du bereit bist, deine Interessen, deine Bequemlichkeit, dein Komfort und was auch immer aufzugeben. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ihr Lieben, wenn du heute hier bist und du merkst, ich habe noch eine Schale und ich möchte, dass sein Leben mehr hervorkommt. Ich will nicht, dass meine eigenen Verletzungen, mein eigener Wille, was auch immer, ich möchte, dass dein Leben hervorkommt. Dann möchte ich dich einladen. Einladen dafür, schau mal, ich habe so ein Weizenkorn oder mehrere Weizenkörner mitgebracht. Und diese Weizenkörner, die benötigen etwas. Und zwar Erde. Weil das Weizenkorn zerbricht nur in der Erde. Und ich möchte dich heute einladen, dieses Weizenkorn zu nehmen und für dich selbst eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte, dass mein Leben hervorkommt. Mein Leben? Sein Leben. Ich möchte, dass hier diese Schale aufspringt. Und ich möchte nicht mehr meinen eigenen Willen leben. Ich will mein Leben komplett Jesus ausliefern. Ich will nicht mehr mein eigenes Ding tun. Erstens tut es mir nicht gut und zweitens kommt sein Leben nicht hervor. Und ich weiß nicht, was für ein Bereich du hast, was auch immer. Aber eins kann ich dir sagen, wenn du dich gerade jetzt heute in einem Zerbruch befindest, wo alles schief läuft in deinem Leben, gerade dann komm nach vorne und sag, okay, ich schaffe das nicht. Ich kapituliere. Ich tue die weiße Fahne schwenken. Ich kann es nicht. Aber du kannst es. Und ich werde es nicht versuchen, aus meiner Kraft meine Lebenssituation zu verändern, sondern deine Kraft. Und deswegen möchte ich meine Kraft heute verleugnen. Ich möchte meine Menschenfurcht verleugnen. Ich möchte meine Ablehnung verleugnen. Ich möchte alles verleugnen, was mich hindert, dass das Leben Gottes durchfließt. Und so lade ich euch ein. Kommt nach vorne, nehmt euch so ein Weizenkorn und sagt, okay, Herr, ich bin so ein Weizenkorn. Und ich möchte, dass meine Schale zerbricht. Und ich weiß, wenn du das Gebet hörst, Jesus, dann wirst du das tun. Und ich möchte beten. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du in uns Leben hervorbringen willst. Danke, dass dein Leben freigesetzt werden möchte. Dass du hervorkommst. Und wir wollen dir Platz machen. Wir wollen dir Platz machen. Und nicht mehr unser Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Und wir wollen wirklich, dass dein Leben durch uns hervorkommen kann. Und so lege ich jetzt und wir alles ab. Alles, was uns hindert daran. Und wir danken dir, dass du unser Gebet hörst und dass du das tun wirst. Danke, Jesus. Danke. In Jesu Namen. Amen. Kommt und nehmt euch ein Weizenkorn. Ein Weizenkorn.